Ja, hallo und herzlich willkommen zu diesem Channel 9 Video mit dem Titel Xbox, starte meine App, UWP Apps für die Xbox One entwickeln. Mein Name ist Patrick Getzmann und ich möchte heute mal zeigen, wie man seine eigene Xbox als Entwicklergerät freischalten kann, wie man seine Apps deployen und was man dementsprechend berücksichtigen muss bei der Entwicklung, um eine App für die Xbox oder im TV laufen lassen zu können. Die Hauptpunkte dabei sind erstmal die Freischaltung des sogenannten Entwicklermodus. Das heißt, welche Punkte oder Schritte muss ich befolgen, um meine Xbox freischalten zu können? Wie sieht das Deployment aus, um Apps auf die Xbox zu bringen? Welche Änderungen habe ich bei den Eingabemöglichkeiten? Das heißt, die Verwendung von Controller und gegebenenfalls auch Voice. Und vor allem wichtig, diese sogenannte 10 Food Experience. Die Anzeige im TV ist halt leicht anders und dementsprechend müssen wir die App dafür auch ein wenig optimieren. Welche Punkte da zu beachten sind, kommen wir dann später zu. Ganz wichtig, was brauche ich für die Freischaltung des Entwicklermodus auf der Xbox? Im allerersten Schritt brauche ich vor allem erstmal ein Microsoft Dev Center Konto. Das heißt, das Konto, mit dem ich dann halt für meinen Windows-PC oder meinen Windows Phone oder halt dementsprechend auch für die Xbox entwickeln kann. Ich brauche zum Erstellen und zum Deployen der Apps Visual Studio 2015 mit Update 3 und dem Anniversary SDK. Welche Version von dem Visual Studio ist dabei egal? Ich kann die Community Edition nehmen oder Professional oder Enterprise. Das tut sich nichts. Wichtig ist, dass das Windows 10 halt auch mit dem Anniversary Update ausgestattet ist und die Xbox One benötigt dementsprechend auch das Anniversary Update. Weiterhin gut zu verwenden ist die sogenannte Xbox Dev Mode Companion App. Die gibt es im Store und ist quasi eine Art Remote Desktop für meine Xbox. Dementsprechend kann ich mir da anzeigen, was auf der Xbox passiert und kann auch die Steuerung übernehmen. Ein wenig gleichzusetzen mit dem Game Streaming, was ich mit der Xbox One ja durchführen kann, wenn ich die Xbox-App starte. Mit dem Unterschied allerdings, dass die Dev Mode Companion App nicht Fullscreen laufen muss im Vergleich zu der Xbox-App. Freischaltung des Entwicklermodus. Wie sieht das Ganze also aus? Das Erste, was wir jetzt mal machen wollen, ist uns mit der Xbox zu verbinden. Dafür starte ich jetzt erstmal die Xbox-App, schalte schon mal meinen Game-Controller an, damit er auch verbunden ist und warte auf die App. Genau, wir sind jetzt soweit. Hier in diesem Bereich ist das Spielstreaming aktiviert. Und ich kann jetzt hier draufklicken und das Spielstreaming starten. Das heißt, ich habe eine Art Remote-Anzeige meiner Xbox. Um jetzt in diesen sogenannten Entwicklermodus zu kommen, müssen wir die Xbox Dev Mode Activation App verwenden. An dieser Stelle habe ich die schon installiert. Wir können aber auch mal kurz in den Store gehen und schauen, wie wir die App finden können. Das heißt, ich gehe hier auf den Store, habe hier das Suchfeld. Und kann einfach nach der App suchen. Der Vorteil bei dem Streaming ist, dass ich das Ganze jetzt über die Tastatur eingeben kann. Das macht es ein wenig leichter. Und ich verwende hier einfach mal den Begriff Dev Mode. Damit findet ihr das Ganze schon. Hab dann hier das Ergebnis. Es gibt dementsprechend auch nur diesen einen Treffer derzeitig. Kann das Ganze mir dann an dieser Stelle runterladen. Bei mir in dem Fall ist es schon installiert. Dementsprechend kann ich es jetzt einfach starten. Die Applikation funktioniert im Prinzip wie ein kleiner Wizard, durch den ich durchgeführt werde. Ich muss halt die einzelnen Schritte befolgen und werde dann relativ schnell innerhalb weniger Minuten quasi zu einer Entwicklerkonsole. Die benötigten Schritte und Informationen, welche Software ich installiert haben muss, werden mir alle nochmal dargestellt. Auch, dass ich auf deiner Konsole mindestens 5 GB Speicher besitzen muss im internen Speicher. Solche Informationen werden dann nochmal aufbearbeitet und gezeigt. Und ich kann dann sicherstellen, dass ich das alles durchführen kann. An dieser dritten Stelle wird mir jetzt der sogenannte Activation Code angezeigt. Das heißt, ich müsste jetzt in mein Developer-Portal gehen und die Xbox dementsprechend mit diesem Code aktivieren. Dazu starte ich jetzt einfach mal den Edge-Browser. Und gehe auf die URL Xbox Activate. Hier muss ich mich zuallererst nochmal mit meinem Microsoft-Account anmelden und habe jetzt hier die Eingabebox, in der ich den Code eingeben kann. Durch die Betätigung der Schaltfläche Agree and Activate wird die Xbox-Konsole dann meinem Account hinzugefügt. Nach der Eingabe des Codes wird meine Xbox automatisch aktiviert und ich finde das wieder in meiner Liste der Xbox One-Konsolen. Das heißt, ich habe hier die Möglichkeit, die Konsole auch wieder zu deaktivieren und sehe vor allem den Status. Ich habe nur eine gewisse Anzahl an Aktivierungen. Das heißt, wenn ich die zu häufig aktiviere, deaktiviere, muss ich mich dann halt dementsprechend an den Support auch wieder wenden, um dann dementsprechend neue Freischaltecode zu bekommen. Das ist aber kein Problem, denn ich kann die Xbox einmalig aktivieren und aktiviert lassen und kann den Xbox Developer Modus auf der Xbox selber aktivieren und deaktivieren, indem ich einfach in den richtigen Modus boote. Das ist relativ einfach, das schauen wir uns auch direkt wieder an. Und zwar hat die Xbox das automatisch jetzt auch mitbekommen, dass die Konsole aktiviert wurde und ich habe jetzt die Möglichkeit, in den Entwicklermodus zu wechseln. Das heißt, die Aktivierung des Entwicklermodus findet nur einmalig statt und ich kann über diese App jederzeit in den Entwicklermodus wechseln oder ihn verlassen. Dazu ist jeweils ein Neustart möglich, nötig. Das Ganze bestätigen wir jetzt einmal mit Wechseln und Neustarten. Das dauert dann natürlich ein wenig. So, nach einigen Minuten ist die Xbox-Konsole neu gestartet und wir können uns erneut mit der Konsole verbinden. Dazu kann ich jetzt erstmal wieder das ganz normale Game-Streaming-Verfahren verwenden. Dementsprechend gehe ich in die Xbox-App und starte einfach das Streaming. Wie man nun sieht, hat sich die Startseite der Xbox ein wenig verändert. Das heißt, jetzt bin ich aktuell im Xbox Dev Home-Modus und kann dementsprechend ein paar neue Optionen tätigen. Das heißt, mein normaler Modus, in dem ich jetzt Spiele starten könnte, den habe ich jetzt verlassen und bin jetzt in den reinen Entwicklermodus. Was ich trotzdem noch weiterhin habe, ist Community und auch Funktionen wie den One Guide und sogar auch den Store. Dementsprechend ganz praktisch für meine Apps, weil ich kann natürlich die ganzen Funktionen wie Community, One Guide und den Store auch in meinen eigenen Apps und Spielen verwenden. Das ist natürlich wichtig, dass ich das Ganze dann auch testen kann. Das Wichtigste an dieser Stelle ist eigentlich dieser Dev-Home-Bereich. Den starte ich jetzt einmal. Denn hier kann ich diverse Optionen für den Entwicklermodus aktivieren. Grundsätzlich werden natürlich erstmal einige Optionen angezeigt. Das heißt, ich habe meinen DNS-Namen, in dem Fall Xbox One, ich habe meine IP-Adresse und die dementsprechenden Informationen, auf welchem Release-Stand die Software ist. Ich habe eine Liste der Spiele und Apps, die auf meinem Gerät als Entwicklervarianten installiert wurden. Kann auch dementsprechend diese Games und Apps an der Stelle starten, wenn was installiert wäre. So, damit haben wir auch quasi alle wichtigen Schritte schon mal durchgeführt und sind grundsätzlich bereit, um für die Xbox One zu entwickeln. Wie man hier an dieser Stelle schon sieht, ist ein Bereich für Visual Studio reserviert. Und zwar gibt es dort den Punkt Pair with Visual Studio und den Unterpunkt Remove all Visual Studio Pairings. Das heißt, im Moment haben wir auch noch gar kein Pairing, aber um eine App deployen zu können, müssen wir dementsprechend dieses Pairing einrichten. Da kommen wir in den nächsten Punkt zu. Es gibt noch ein Remote Management. Das ist ja mittlerweile bei fast allen Windows 10 Geräten verfügbar, sei es für die Xbox One, für das ganz normale Desktop-System, für IoT-Varianten oder auch für die HoloLens, kann ich das Ganze über ein sogenanntes Device-Management-Portal im Browser durchführen. Ich kann dort ein paar Debug-Informationen sehen, ich kann Apps starten und auch installieren und stoppen. Ich habe eine Art kleinen Task-Manager dabei und kann diverse Tracing-Mechanismen nutzen. Zum Entwickeln natürlich ganz praktisch. Grundsätzlich gibt es hier noch ein paar Konsolen-Settings. Das heißt, ich kann beispielsweise den Hostnamen ändern. Ich könnte meine Konsole auch neu starten Und vor allem ganz wichtig, wenn ich dann die Konsole wieder ganz normal zum Spielen oder zum Entertainment-System machen möchte, kann ich an dieser Stelle diesen Dev-Modus wieder verlassen. Das heißt, die Konsole wird einfach neu gestartet und ist wieder in dem sogenannten Retail-Modus. Ein weiterer Punkt, den ich noch verwenden kann, ist an dieser Stelle mit verschiedenen Usern zu arbeiten. Das heißt, aktuell verwende ich mein wirkliches Microsoft-Konto. Ich könnte jetzt weitere User hinzufügen oder auch mit einem Gast-Account arbeiten und dementsprechend andere Optionen und Varianten in meiner App testen. Der Xbox Live-Status wird auch angezeigt. Das heißt, wenn ich Zugriff auf die Xbox Live-Dienste in meiner App habe, sehe ich dementsprechend auch direkt den Service-Status und weiß dann direkt, ob es vielleicht an meiner App liegt oder ob der generelle Service vielleicht gestört ist. So viel zu dem Dev Home und jetzt schauen wir uns den nächsten Schritt an, wie wir unsere App deployen können. Um eine App auf die Xbox One deployen zu können, müssen wir dementsprechend die Remote-Einstellung für das Visual Studio festlegen. Das passiert ganz normal für das Projekt wie bisher auch bekannt, wenn wir beispielsweise für ein IoT-Gerät entwickelt haben oder auch für andere Remote-Szenarien. Das sind also die gängigen Visual Studio-Einstellungen. Eine Besonderheit an dieser Stelle ist dann dementsprechend noch das Pairing, was ich gerade schon mal kurz angesprochen habe. Und wie das Ganze funktioniert, schauen wir uns jetzt einfach mal an. Ich starte einfach eine neue Instanz von Visual Studio. Erstelle ein neues Projekt. Windows, ich wähle an dieser Stelle C-Sharp aus und Windows und Universal. Und ich wähle jetzt einfach mal dieses Blank App Template aus. Wir wollen es einfach nur mal demonstrieren. Nennen das Ganze daher mal Xbox Deploy Test und sagen okay. Wichtig an dieser Stelle ist, dass die Target Version auf der Anniversary Edition liegt. Das heißt, die Bildnummer ist 14393. Wer ganz sicher gehen will, dass das funktioniert, wählt dann auch noch die Minimum-Version für die Anniversary Edition aus und ist dann auf jeden Fall auf der sicheren Seite, dass diese Applikation nur für dieses SDK verwendet werden kann. Bestätigen das Ganze noch einmal und warten darauf, dass Visual Studio uns jetzt die Applikation erstellt. So, derzeitig habe ich eine leere Applikation. Das ganz normale Template wurde verwendet und wenn ich jetzt unter Local Machine starte, wird das Ganze einmal kompiliert, auf mein lokales Gerät deployed und dann dementsprechend gestartet. Das schauen wir uns einmal kurz an, wie es aussieht. Genau, die App heißt Xbox Deploy Test und da wir eine komplett leere App verwendet haben, ist dementsprechend auch kein Inhalt zu sehen. Aber es startet schon mal und wir können es halt auch wieder beenden. Soweit, so gut. So, das war das Deployment auf die Local Machine. Um das Ganze jetzt auf die Xbox One zu bekommen, müssen wir in der Auswahlliste Remote Machine auswählen. Im ersten Schritt bekommen wir dann die Remote Connection, den Dialog dementsprechend angezeigt, wo wir hier die Adresseingabe manuell vornehmen können. Wir können den Authentication Mode dementsprechend setzen und können das Ganze auswählen. Aber je nach Netzwerkkonfiguration kann es auch sein, dass die Remote Geräte auch automatisch erkannt werden. In dem Fall wurde meine Xbox One gefunden und ich kann das hier direkt übernehmen. Wähle einfach Select aus und kann das Ganze jetzt auf die Xbox deployen. Ich drücke einfach wieder ganz normal Start. Es wird quasi kompiliert und deployed. Und jetzt kommt die vorhin schon erwähnte Abfrage einer PIN. Um diese PIN zu bekommen, gehen wir hier wieder zurück in die Dev Home App und wählen den Punkt Pair with Visual Studio aus. Und bekommen nun eine PIN angezeigt. Geben die PIN einmal ein, bestätigen das Ganze mit OK. Und schon fängt das Deployment an. Das Ganze dauert natürlich auch wieder ein wenig. Das Ganze wird jetzt übers Netzwerk geschickt. Wir schauen uns inzwischen schon mal wieder die Dev Home Applikation an. Sobald die App gleich deployed wurde, sollte das Ganze dann dementsprechend auch hier in der Liste angezeigt werden. Und wir können dann über diese Applikation die App auch starten und stoppen. Wobei die Applikation nach dem Deployment eigentlich auch automatisch von Visual Studio gestartet werden sollte. So, an dieser Stelle wird die App auch gestartet. Das hat ein wenig länger gedauert. Beim ersten Mal müssen natürlich noch die ganzen Abhängigkeiten mit installiert werden. Das heißt, die Libraries an der Stelle, .NET Framework und C++ Libraries und Runtime DLLs und so weiter müssen alle auch mit rüber kopiert werden. Das kann ein bisschen länger dauern. So, und hier sind wir jetzt in unserer App. Und wie man sieht, es sieht ein wenig anders aus. Ich habe hier einen Mauszeiger, den ich jetzt mit meinem Controller bedienen kann. Dementsprechend weiterhin keine Controls in der App drin. Es ist immer noch dasselbe Template und kann jetzt hier zwischen den verschiedenen Applikationen hin und her wechseln. Kann wieder in die Dev Home App gehen. Leider ist nichts aufgelistet. Das aktualisiert sich wahrscheinlich gleich. Und wir schauen jetzt noch mal kurz einmal zurück ins Visual Studio. Hier haben wir ganz normal den Debugger laufen. Wir haben die Diagnostik-Tools, die uns dementsprechende Prozess- und CPU-Informationen anzeigen. Wir können hier dementsprechend die Speicheranalysen sehen und so weiter. Und könnten jetzt ganz normal die App auch debuggen, indem wir halt, wenn wir Steuerelemente oder weitere Sachen hätten, Breakpoint setzen können. Ich stoppe das Ganze. So, was ich jetzt einfach mal machen möchte, ist einfach mal die UI im Designer zu laden, um dementsprechend auch mal einen Button-Control hinzuzufügen und auch ein wenig Code auszuführen, indem wir einfach auch mal einen Breakpoint setzen können. Dazu ziehe ich jetzt hier einfach mal wahllos einen Button auf die Oberfläche. Per Doppelklick aktiviere ich den Klickhändler und schreibe jetzt einfach mal ein wenig Code hier hin. Und führe das Ganze jetzt einfach wieder dementsprechend aus. Das wird neu kompiliert und wieder auf die Xbox deployed. Das Ganze dauert natürlich auch wieder eine gewisse Zeit. Und wir warten einfach, dass der Debugger startet. So, die App läuft jetzt soweit. Das Deployment war erfolgreich. Wir warten jetzt noch darauf, dass Visual Studio wirklich komplett fertig ist und auch den Diagnostikbereich noch lädt. Das dauert auch noch ein wenig, bis die Informationen wirklich komplett übertragen werden und können jetzt wieder zurück zur Xbox wechseln. Wie wir sehen, haben wir jetzt den Button auch auf der Oberfläche. Ich kann über den Controller dementsprechend zu dem Button wechseln und mit der A-Taste dementsprechend bestätigen und wir landen auch automatisch im Visual Studio. Breakpoints werden also ausgelöst. Wir können dementsprechend uns jetzt auch den Code anschauen und ganz normal debuggen. Es dauert halt durch die Remote-Verbindung halt nur ein klein wenig länger, als wenn wir lokal arbeiten würden. Soweit, so gut. Kommen wir im nächsten Schritt zur Eingabe. Wie wir jetzt schon gerade gesehen haben, verwendet die Xbox natürlich komplett andere Eingabemethoden als beispielsweise ein Tablet oder Desktop-PC. Das heißt, im Regelfall haben wir keine Maus oder Tastatur an der Xbox angeschlossen, sondern die wichtigste Eingabe ist natürlich der Xbox-Controller. Und wie wir auf diesem Bild sehen können, besitzt der Controller auch komplett andere Tasten als beispielsweise eine normale Tastatur. Hauptinteraktionspunkte bei dem Controller sind natürlich erstmal der sogenannte Left Stick, das heißt der linke Stick, mit dem ich den Cursor hin und her bewegen kann, oder halt auch unten dieses Steuerkreuz, mit dem ich zwischen den einzelnen Steuerelementen hin und her springen kann. Und vor allem ganz wichtig der A- und der B-Button. Der A- und Button entspricht im Prinzip einer Leertaste oder der linken Maustaste, das heißt, ich kann damit Buttons oder Checkboxen aktivieren und die B-Taste entspricht dementsprechend einem Zurückknopf. Das heißt, ich kann die Navigation zur vorherigen Seite dementsprechend damit aktivieren oder auch andere Bereiche verlassen. Ich kann im Prinzip sämtliche dieser Steuerkommandos bei mir in der eigenen App auch verwenden. Ausnahme an dieser Stelle ist auf jeden Fall dieser Xbox-Button. Das heißt, der ist komplett vom System abgefangen und den kann ich halt auch nicht verwenden. Nicht zu vergessen allerdings an dieser Stelle ist auch, dass die Xbox noch einen weiteren Controller hat, und zwar das sogenannte Xbox One Media Remote. quasi eine Fernbedienung, die hauptsächlich dann zum Einsatz kommt, wenn ich Video gucken möchte mit der Xbox. Da habe ich dementsprechend die Vor- und Zurückspul-Knöpfe. Ich kann Pause auswählen, ich kann komplett stoppen, habe aber auch grundsätzlich die Möglichkeit, relativ komfortabel damit auch noch zu navigieren. Das heißt, ich habe auch trotzdem das D-Pad, also ein sogenanntes Steuerkreuz. Ich habe einen Select-Button, der wie der A-Button agiert, und ich habe einen direkten Back-Button. Ist nicht allzu weit verbreitet wahrscheinlich, aber trotzdem muss man berücksichtigen, dass diese Remote Control auch zum Einsatz kommen kann. Und vor allem gerade, wenn ich sowas wie eine Medienapplikation schreibe, ein Videoplayer oder ein Musicplayer, ist es natürlich besonders wichtig, dass ich gerade diese Media Controls halt auch mit verwende, weil der Anwender natürlich genau so seine Applikation dann steuern möchte. Der Xbox One Controller hat man ja schon gesehen. Ich habe ihn direkt an meinem PC verwendet für die Game Streaming Variante. Den kann man halt direkt per USB-Kabel anschließen oder mit dem sogenannten Wireless Adapter. Das heißt, ich kann den Xbox Controller wirklich auch lokal am Desktop schon für die Entwicklung verwenden, ohne dass ich das Ganze halt durchgehend auf die Xbox deployen muss. Die UWP-Controls, die vom SDK mitgeliefert werden, haben alle schon Unterstützung für den Xbox One Controller. Das heißt, der Buttonhändler beispielsweise reagiert automatisch auf den A-Knopf. Ich kann in dem Kartencontrol beispielsweise mit dem rechten Stick schwenken, mit dem linken Stick navigieren und mit den Bumperknöpfen kann ich ein- und auszoomen. Das ist also alles schon vorgesehen. Wenn ich jetzt natürlich eigene Controls schreiben möchte, brauche ich ein gewisses Mapping für diese Controls. Das heißt, ich bekomme durchaus andere Tastatureingaben, wenn ich jetzt mein normales Keyboard verwende und die Leertaste drücke, oder wenn ich im Controller den A-Knopf drücke. Das sind halt zwei unterschiedliche Control-Codes, die ich dann dementsprechend in meinen eigenen Steuerelementen verwenden muss. Wenn ich wirklich richtig erweiterte Anwendungsszenarien haben möchte, kann ich den Windows.gaming.input-Namespace verwenden oder die etwas ältere X-Input-Schnittstelle als Alternative verwenden und habe da auch wirklich komplett Zugriff auf sämtliche Informationen über den Controller. Ich kann herausfinden, ob der kabelgebunden oder drahtlos angeschlossen ist. Ich kann die Pressstärke der Knöpfe erfahren, also zumindest für die hinteren Knöpfe. Ich kann für die Joysticks jeweils herausfinden, in welcher Position sie sich befinden, und kann da halt ein paar dementsprechend mehr Steuerungen vornehmen, gerade natürlich für Spiele interessant. So, die Steuerung mit dem Controller. Auch da gibt es natürlich ein paar Besonderheiten, die ich beachten muss. Wir kommen nachher in den Ressourcen nochmal zu einer sehr detaillierten Liste, durch die man sich definitiv auch durcharbeiten sollte. Ich möchte jetzt aber hier in diesem Video auch nicht alle Besonderheiten aufzeigen, das wäre dementsprechend viel zu lang. Aber so ein, zwei kleine Besonderheiten möchte ich einmal zeigen. Dazu habe ich eine kleine Applikation geschrieben. Ich beende mal eben kurz nochmal das Deployment. Das kann ich auch gleich ganz beenden. Und gehe mal in die sogenannte Button Issue Solution. Das Ganze deploye ich jetzt nicht auf die Xbox. Ich kann das Ganze auch direkt lokal am PC halt verwenden. Ich habe ein bisschen Code eingebaut, damit das Ganze auch direkt wie auf der Xbox aussieht. Wie das im Detail aussieht, schauen wir uns in einem späteren Beispiel nochmal an. Aber was man hier vor allem sieht, ich starte das Ganze, dann sieht man es noch ein bisschen besser. Ich habe hier eine Applikation mit vier Schaltflächen, die in einem Rechteck angeordnet sind, und dann nochmal eine fünfte Schaltfläche, die genau in der Mitte ist. Wenn ich jetzt mit der Maus diese Buttons klicken muss, muss ich nur einfach dahin navigieren und kann die dementsprechend drücken. Alles ist gut. Jetzt habe ich aber auch meinen Xbox-Controller angeschlossen und möchte jetzt einfach mal damit quasi navigieren. Der Controller wird gerade nicht verwendet. Ich muss einmal kurz das Streaming schließen. Die Xbox-Applikation fängt den Controller nämlich komplett ein. Das heißt, ich kann ihn nicht mehr auf dem lokalen Desktop verwenden. Wahrscheinlich müssen wir das Ganze jetzt auch noch mal einmal starten. Wir starten das Ganze einfach nochmal neu. Und siehe da, jetzt kann ich auch den Controller verwenden. So, das Problem an dieser Applikation ist jetzt folgendes. Ich kann drücken, was ich möchte mit dem Controller-Sticks. Ich habe keine Chance, diesen Button in der Mitte zu erreichen. Das heißt, dass meine Buttons, wenn ich links oder rechts drücke, automatisch erkannt werden, als das ist der nächste Button, der links ist. Oder das ist der nächste Button, der rechts ist. Und wenn ich nach unten drücke, halt, das ist der nächste Button, der unten ist. Ich habe aber jetzt keine Möglichkeit, beispielsweise leicht schräg nach rechts oben zu drücken und dann den mittleren Button zu erwischen. Dieses automatische System funktioniert grundsätzlich ganz gut. Allerdings, genau in so einer Situation habe ich da leichte Probleme. Was ich an dieser Stelle aber machen kann, ist, dass ich diesen ganzen Ablauf ändern kann. Und zwar ist das relativ simpel zu machen. Ich beende einmal kurz das Debugging. Und was ich jetzt einrichten möchte, ist, dass ich von diesem ersten Button, wenn ich nach rechts navigiere, auf diesen unteren Button kommen möchte. Dazu gehe ich jetzt einfach hier in die Properties unter den verschiedenen Optionen. Aber weiter unten habe ich noch die neuen Optionen für XY Focus Down, XY Focus Left, XY Focus Right und XY Focus Up. Also dementsprechend die jeweilige Richtung, in der ich die XY-Steuerung übernehmen möchte. Auf diesem Button 1, auf dem ich mich jetzt befinde, möchte ich, wenn ich nach rechts navigiere, also XY Focus Right, möchte ich auf den Button 4 gelangen. Dazu erstelle ich jetzt einfach hier mal eine neue Bindung, Create Data Binding, und wähle als Bindungstyp Element Binding aus und Button 4. Bestätige das Ganze einfach mit OK und würde jetzt automatisch, wenn ich auf den Button 1 mich befinde und mit dem Stick nach rechts navigiere, auf diesen Button kommen. Um auch wieder zurück navigieren, muss ich das Ganze halt dementsprechend auch auf diesem Button 4 durchführen. Das heißt, auch hier gehe ich in die Property, wähle jetzt für Focus Left ein New Data Binding aus, wieder Element Binding und wähle dann den Button aus. Wenn ich nach rechts navigiere, möchte ich jetzt auf den Button 2 gelangen. Dementsprechend wähle ich das Ganze hier auch aus. Und muss jetzt noch, wenn ich auf Button 2, oh, Button 1 ist das natürlich. Das heißt, wir können das eben schnell hier abändern. Button 1. Und wähle jetzt hier, wenn ich nach links navigiere, wieder den Button 4 aus. So, wenn wir jetzt das Ganze nochmal neu deployen und starten. Bin ich jetzt auf dem Button 1. Wenn ich nach rechts navigiere, bin ich auf dem Button 4. Und wenn ich jetzt nochmal nach rechts navigiere, bin ich auf dem Button 2 quasi. Und kann jetzt auch zurück navigieren. Damit habe ich das schon mal gefixt. Das heißt, wenn ich eine Anordnung von meinen Steuerelementen habe, bei der die automatische Ausrichtung von diesem Fokuswechsel nicht funktioniert, habe ich darüber die Möglichkeit, das Ganze auch ein wenig einzuschränken. Der nächste Punkt, den ich hier habe, ist, wo ich jetzt auch auf diesen Button draufkomme. Ich habe in diesem Button eine Navigation eingebaut. Das heißt, wenn ich A drücke auf dem Controller, komme ich auf eine weitere Form von dieser Applikation und habe hier auch die Möglichkeit, dementsprechend zu navigieren. Eine Besonderheit bei einigen Built-in-Controls, wie beispielsweise diesem Slider, ist jetzt an der Stelle, dass ich, sobald ich auf diesem Slider-Control lande, nicht automatisch den Slider verändere. Das wäre ein Problem gewesen, da ich sonst, wenn ich weiter nach rechts navigiere, automatisch den Slider-Wert verändere und den Slider-Wert so lange verändern muss, bis ich am Ende des Max-Value-Wertes angekommen bin. Das heißt, um jetzt mit dem Slider wirklich interagieren zu können, muss ich den Slider erstmal mit meinem Fokus auswählen und dann durch den A-Button in das Slider-Control quasi rein navigieren. Und kann jetzt ganz normal über den Navigationsstick links und rechts den Wert von diesem Control verändern und mit B das die Interaktion wieder beenden und komme zu dem nächsten Show-Element. Wenn ich jetzt nach unten drücke, habe ich hier bei der Karte das gleiche Verfahren. Das heißt, die Karte ist jetzt zwar fokussiert, aber nicht ausgewählt und ich muss jetzt hier wieder A drücken, um jetzt in der Karte navigieren zu können. Das heißt, jetzt habe ich die volle Kontrolle über den Controller, kann mit dem rechten Bump halt reinzoomen, mit dem linken wieder raus, kann über den rechten Stick das Ganze auch schwenken und habe eine relativ bequeme Möglichkeit, mit der Karte zu agieren. Das ist sehr schön. Um das Ganze wieder zu verlassen, drücke ich einfach wieder B. So, der nächste Punkt in dieser Form ist jetzt noch die Navigation über diese Liste. Ich möchte jetzt weiter unten auf diese beiden Buttons gelangen oder auf einen dieser beiden Buttons und habe jetzt das Problem, dass ich erstmal in der Liste gefangen bin. Ist bei dieser Liste unproblematisch, die hat nur 10 Einträge, aber grundsätzlich ist das vielleicht ein Verhalten, was ich nicht haben möchte. Das kann ich bei 10 Listenelementen so implementieren, ist super, da kann ich dann noch mit leben, aber eventuell möchte ich ja in dieser Liste genau das gleiche Verhalten haben wie beispielsweise bei dem Slider oder bei der Karte. Und das ist eigentlich relativ einfach auch herzustellen und zwar können wir das über eine Option festlegen. Dazu gehen wir kurz ins Visual Studio zurück. Ich öffne mal kurz die andere Form, wähle die Liste aus und schaue mir jetzt in den Properties an. Und zwar gibt es hier dieses Is Focus Engaged und Is Focus Engagement Enabled. Und ich setze einfach einen Haken bei Is Focus Engagement Enabled. Und habe damit schon alles getan, damit ich quasi erst ein Engagement durchführen müsse. Das heißt, sobald der Fokus auf dieser Liste ist, ist nicht ein Element ausgewählt, sondern die gesamte Liste per Fokus. Und um dann die Auswahl in der Liste verändern zu können, muss ich erst wieder den A-Button betätigen. Ich starte das Ganze jetzt einmal. Wir navigieren wieder zu dieser Form und schauen uns jetzt mal das geänderte Verhalten an. Wie man jetzt sieht, ist die komplette Liste ausgewählt und ich bin mit einem Druck auf den Stick direkt unten auf den beiden Steuerelementen, auf die ich hin wollte. Wenn ich jetzt damit agieren möchte, drücke ich einfach A, bin jetzt in der Liste, habe auch ein Element ausgewählt und kann mit B diese Liste wieder verlassen. Die Auswahl bleibt natürlich bestehen und wird auch dementsprechend angezeigt, aber ich bin dann halt relativ schnell bei den anderen Controls. Ist definitiv ein Punkt, den man dabei beachten muss. Im Regelfall sind die Apps 1 zu 1 auf der Xbox so verwendbar, auch mit einem Controller, aber ein paar Punkte muss ich halt einfach ändern, um das ganze Leben zu vereinfachen für den Anwender. Aber grundsätzlich wird erstmal alles so übernommen, wie es ist. Kommen wir zu dem wichtigsten Punkt, der sogenannten 10-Foot-Experience. 10-Foot sind im Prinzip 3 Meter, wenn man es umrechnet. Das ist die übliche Distanz, die der Anwender bei der Xbox entfernt sitzt. Das heißt, die Xbox hat im Regelfall einen ganz normalen Fernseher als Ausgabegerät. Und Fernseher sind heutzutage relativ groß, also zumindest Fernseher, die für Konsolen verwendet werden, sind im Regelfall etwas größer, sodass der übliche Abstand einfach 3 Meter beträgt. Und dadurch ergeben sich einfach ein paar Probleme, wenn ich eine ganz normale App auf der Xbox ausführen würde. Die Xbox macht ein paar Sachen schon automatisch, um die Probleme zu umgehen. Das heißt, sobald ich diese Applikation auf die Xbox deploye und dort starte, findet automatisch eine 200-prozentige Skalierung statt. Das heißt, das haben wir ja gerade schon gesehen. Diese Buttons waren auch wesentlich größer. Grundsätzlich arbeitet die Universal Window Plattform mit effektiven Pixeln bei der Erstellung und für die Xbox werden 960 mal 540 effektive Pixel verwendet. Je nach Auflösung oder je nach Größe des dahinterliegenden Monitors findet dann dementsprechend eine Skalierung statt, um halt aus diesen effektiven Pixel in die wirklichen Pixel zu gehen. Eine große Besonderheit ist quasi die TV Safe Area und das Letterboxing. Das heißt, nicht alle Fernseher sind in der Lage, wirklich den kompletten Bereich einer Applikation anzuzeigen. Und teilweise gibt es durch dieses Letterboxing oder das sogenannte Letterboxing den Effekt, dass Bereiche einer Applikation oder des dargestellten Bildes abgeschnitten werden. Das betrifft nicht nur Konsolen, das betrifft auch das ganz normale Fernsehbild. Und deswegen gibt es ganz klar die Empfehlung, diese TV Safe Area einzuhalten. Das heißt, ich habe sowohl links als auch rechts jeweils 48 Pixel, die ich freihalten sollte, und nach oben und unten jeweils 27 Pixel. Das heißt, in dem Bereich sollte ich meinen Content darstellen und meine Controls haben, damit ich sicherstellen kann, dass die auf jeden Fall angezeigt werden können. Jetzt sähe es natürlich aber ein wenig komisch aus, wenn ich dann links, rechts, oben und unten so ein bisschen Freiraum hätte. Das heißt, ich kann dementsprechend aber trotzdem dafür sorgen, dass der restliche Bereich zumindest mit demselben Hintergrundbild oder denselben Farben gefüllt werden, um dementsprechend dann halt ein komplettes Bild zu erreichen. Der nächste Punkt ist die Farbechtheit. Das heißt, einige Fernseher oder viele Fernseher sind nicht immer 100% farbgenau in der gesamten Farbskala. Wenn ich bestimmte Farbwerte habe, die in einen bestimmten RGB-Bereich gehen, kann es also durchaus sein, dass der Fernseher diese nicht mehr so in dieser Farbvariante darstellen kann. Und die Ergebnisse können relativ unerwartet sein. Es kann einfach, wenn ich einen kompletten Rotwert habe, wo der R-Wert auf 255 steht, kann es sein, dass der Fernseher nur bis 240 darstellt und ich danach ein anderes Rot habe, als ich erwartet habe. Eventuell so den gleichen Farbwert wie vielleicht ein Stückchen davor. Das heißt, wenn ich eine Abstufung habe von mehreren Rotwerten, kann es sein, dass an bestimmten Bereich da kein Unterschied mehr zu sehen ist. Rein theoretisch kann es aber auch passieren, dass eine ganz andere Farbe dargestellt wird und aus meinem Rot auf einmal grün wird. Um das zu beheben, gibt es halt eine sogenannte Farb- oder TV-Color-Datei, die Microsoft mitliefert, und die sollte ich dann auch dementsprechend verwenden. Das sind die großen Punkte, die ich beachten muss bei der TV-Experience. Und wie das Ganze durchgeführt werden kann, schauen wir uns mal in einem kurzen Beispiel an. Und zwar habe ich mir das einfach mal vom Microsoft GitHub-Account runtergeladen. Das ist die sogenannte Presidents-App, und die hat eine ganz nette Variante halt, um Step für Step durchzuführen, was man halt alles abändern muss. Das schauen wir uns jetzt einfach mal an. Und zwar haben die Entwickler von dieser Predisms-App, dieser Beispiel-App, To-Dos markiert, die man in der Taskleiste anzeigen kann. Die Taskleiste, falls die nicht bei jedem angezeigt wird, ist erreichbar über View, Other Windows und dann Tasklist, und kommen dann dementsprechend an diese Liste und kann jetzt hier Schritt für Schritt die Änderungen nachverfolgen, die durchgeführt werden müssen. Ich starte jetzt erstmal, bevor ich irgendwelche Änderungen durchführe, diese Applikation auf meinem lokalen Rechner und schaue mir das mal an, wie es überhaupt aussieht. Das ist die laufende App. Kann ich jetzt auf einem Windows-PC ganz normal bedienen. Ich habe die Maus. Ich kann mir die amerikanischen Präsidenten anzeigen, nach Republikanern und Demokraten oder nach allen Präsidenten gefiltert. Kann das Hamburger-Menü auf und zu machen. Kann die Präsidenten auswählen und zurück navigieren. Und habe aber als Besonderheit hier unten diesen 10-Foot-Mode-Button. Das heißt, wenn ich diesen jetzt betätige, lande ich einem sogenannten 10-Foot-Modus, das heißt dieser 3-Meter-Abstandsmodus, den ich für die Xbox einhalten sollte, und habe diese 200-fache Skalierung. Das heißt, es ist hier alles schon ein wenig größer. Ich habe eine etwas andere Darstellung, weil die XAML-Formate ein wenig anders sind, damit ein bisschen mehr Content dargestellt werden kann und nichts abgeschnitten wird. Und es sieht insgesamt ein wenig anders aus. Ich habe hier diese TV Safe Area, das heißt, hier sind diese 48 Pixel an der Stelle. Und ja, dementsprechend sieht es schon mal ein wenig so aus, wie es aussehen würde auf der Xbox, und kann das Ganze auch wieder zurückschwenken. Das ist also durchaus nicht ganz unpraktisch, diese 10-Foot-Mode-Aktivierung auch auf dem PC durchführen zu können. Einfach weil ich dann nicht jedes Mal auf die Xbox deployen muss. Dazu gibt es hier diese Helferfunktion, ist 10 Foot, die an dieser Stelle quasi nur die Device Family überprüft. Das heißt, ob diese Device Family Xbox ist oder ob dieser 10 Foot Modus aktiviert ist. Wenn ja, würde dementsprechend das Event ausgelöst werden. Gehen wir zurück in die Taskliste und schauen uns mal hier ab, was in dieser Update 10 Foot Modus Funktion dann überhaupt passiert. Die wird aufgerufen, sobald wir entweder auf einer Xbox laufen oder halt dieser 10 Fuß Modus aktiviert oder deaktiviert wird. Wenn das Ganze aktiviert wird, müssen wir mehrere Sachen durchführen. Das erste, was ich jetzt in diesem Code aktivieren möchte, damit es überhaupt erstmal wirklich so aussieht wie auf der Xbox, ist auch wirklich der komplette Fullscreen-Modus. Das heißt, das, was wir gerade eben hier hatten, wenn ich es jetzt nochmal ausführe, sieht man es nochmal. Wir haben hier oben die Titelleiste mit den dementsprechenden Schließen, Verkleinern und Minimieren-Button. Und das möchten wir auf der Xbox ja nicht haben, weil wir auf der Xbox wirklich immer im Fullscreen-Modus arbeiten und können dementsprechend hier schon mal diesen Fullscreen-Modus einfach aktivieren. Das kann ich halt mit jeder Applikation auch auf dem Desktop machen. Das nächste, was hier gemacht wird, ist die Viewbox anzupassen, um auf diese 960x540 Pixel effektiver Pixel zu kommen. Und habe damit dementsprechend dann das Ganze jetzt im Fullscreen-Modus. Ich starte das Ganze nochmal. Und man sollte jetzt sehen, dass das halt auch schon direkt ein wenig anders wirkt, einfach weil die Titelleiste nicht da ist. Sobald ich jetzt in den Fullscreen-Modus gehe, in den 10-Foot-Modus, bin ich halt auch automatisch im Fullscreen-Modus. Das ist durchaus eine schöne Sache, weil ich jetzt einfach wirklich dieses Feeling von der Xbox auch schon habe. Ich benutze jetzt auch mal kurz den Controller und kann hier auch wirklich schon per Controller halt navigieren. Ist also schon relativ gut zu bedienen. Aber da sind noch einige andere Punkte natürlich durchzuführen. Wir haben uns jetzt um den Punkt 1.1 gekümmert und schauen uns jetzt mal an, was noch alles durchgeführt wird. So, der nächste Punkt ist quasi dazu da, um die volle Größe des Bildschirms zeichnen zu können. Das heißt, wir benutzen zwar den TV-Safe-Bereich, das heißt diese 48x48 oder 48 Pixel links und rechts und die 27 Pixel oben und unten, wollen aber, dass die Hintergrundinformationen auf die komplette Größe des Fensters gezeichnet werden. Dafür setzen wir diesen Desired Bound-Modus auf das Core-Window und haben damit die komplette Größe des Bildschirms ausgenutzt. Wenn wir das Ganze jetzt starten, wieder in den Vollscreen-Modus gehen, sehen wir hier, dass jetzt kein weißer Rahmen mehr an der Seite ist und vor allem das obere Bild auch dementsprechend wirklich komplett bis an die Ränder gezeichnet wird. Trotzdem ist es so, dass ich hier wirklich dementsprechend die Abstände gewahrt habe. Das heißt, da habe ich ausreichend Platz gelassen, dass dementsprechend meine Applikation nicht abgeschnitten werden kann von dieser TV Safe Area. Der nächste Punkt spielt sich im XAML ab. Das ist hier nur so gemacht, weil im XAML-Bereich keine To-Dos aktiviert werden können. Das heißt, hier gibt es quasi den Hinweis, man soll sich doch mal bitte die Mainpage-XAML angucken. Und genau das machen wir jetzt auch an der Stelle einfach mal. Warten, bis das Ganze geladen ist. Und ich gehe hier schon mal runter zu dem Bereich, in dem der Punkt 1.3 aktiviert werden muss. Beziehungsweise aktiviert ist er an dieser Stelle schon. Wichtig ist einfach nur, dass das die Visual State Group Trigger sind, die für diesen 10-Fuß-Modus verwendet werden. Das heißt, hier werden die Margins gesetzt für den dementsprechenden Safe-Mode-Bereich. Und dementsprechend halt auch ein paar andere Werte wie das Hamburger-Menü leicht abgeändert, damit es eher dem entspricht, wie es auf einer Xbox aussehen sollte. Das war relativ einfach. Schauen wir uns jetzt nochmal den Punkt 1.4 an. Das ist derselbe Bereich. Hier wird nochmal nur daran, dass man nochmal diesen 10-Foot-Trigger sich anschauen soll, um zu verstehen, wie das Ganze funktionieren würde, wenn man es halt in seiner eigenen App implementiert. Genau, das ein wenig verwirrend, aber es gab anscheinend einen Nummerierungsfehler. Es geht dann von der 1.4 direkt auf die 3.0. Und hier gibt es diesen Pointer-Modus, den wir abändern wollen. Wir erinnern uns vielleicht noch an die erste App, die wir vorhin deployed haben, wo ich dann halt diesen Pointer mit mit meinem Controller dementsprechend navigieren konnte. Wie das jetzt hier in dieser App aussieht, schauen wir uns auch einmal an. Dafür machen wir dann erstmal ein Remote Deployment. Wählen auch hier wieder die Xbox aus und deployen jetzt einfach diese Applikation auch mal auf die Xbox, um da jetzt wirklich die Änderung zu sehen. So, das Deployment war erfolgreich. Ich wechsle jetzt hier schon mal auf die Xbox wieder und starte das Streaming. Wir warten hier noch auf das Starten von der Applikation. Und wie man sieht, habe ich jetzt hier an dieser Stelle wieder diesen Cursor, den ich halt mit meinem Controller steuern kann. Ich kann also dementsprechend hierüber dann die Auswahl durchführen. Das ist halt nicht das Übliche, wie auf der Xbox die Apps funktionieren, weil im Regelfall kann ich wirklich über die Cursor-Tasten oder über die über den Joystick nach links und rechts navigieren oder nach oben und unten und darüber halt Elemente auswählen. Dementsprechend wechseln wir jetzt wieder zurück, beenden das Ganze und ich aktiviere jetzt mal diesen Requires Pointer Modus. Das heißt, ich kommentiere den Code wieder ein und setze das Ganze auf Application Requires Pointer Mode when requested. Das heißt, das Steuerelement selber kann dann quasi bestimmen, ob es diesen Pointer Mode haben möchte oder nicht. Wir deployen das Ganze einfach wieder und schauen uns an, wie das Ganze jetzt auf der Xbox funktioniert. So, wie man sieht, ist dieser Cursor auf einmal verschwunden. Und wenn ich jetzt nach links und rechts oder oben und unten navigiere, kann ich wirklich direkt in der Applikation navigieren, ohne dass ich halt auf diesen Pointer angewiesen bin. Was nicht funktioniert, sind halt noch ein paar Standardbedienungen, wie beispielsweise die Menütaste auf dem Controller, in der ich eigentlich halt das Hamburger-Menü auf und zu machen könnte, also das, was ich hier über diesen Eintrag erreichen kann. Da sind also noch ein paar Änderungen durchzuführen und was wir da genau machen müssen, schauen wir uns jetzt weiter an. So, den Punkt 3.0 haben wir erledigt. Das heißt, wir schauen uns jetzt die erweiterte Eingabe an. Und zwar gibt es hier diesen Punkt 3.1, in der das Gamepad überprüft werden soll. Wir kommentieren diesen Code einfach wieder ein. Und was hier passiert ist, dass wir jetzt diesen Virtual Key Gamepad View überprüfen und dann dementsprechend das Menü umsetzen. Also genau das, was ich gerade erwähnt habe, dieses Hamburger Menü, setzen wir an dieser Stelle einfach um. Hier gibt es noch weitere Tastatureingaben. Die zeige ich jetzt auch gleich einmal. Und zwar ist das sowohl unter Windows als auch auf der Xbox jetzt möglich, mir diesen Screenbound anzuschauen. Das heißt, ich kann mir wirklich anschauen, ob meine Controls in dem verfügbaren Screen sind. Das starte ich jetzt einfach auch nochmal auf der Xbox, um wirklich zu zeigen, dass jetzt halt dementsprechend der Controller auch so verwendet wird, wie er quasi bei Xbox Apps üblich verwendet werden kann. Das heißt, der Anwender muss sich dann auch nicht großartig umstellen. Wir müssen natürlich auf die Xbox noch wechseln. Über den X-Button kann ich jetzt hier dementsprechend mir anzeigen, in welchem Bereich ich wirklich meine Applikation sauber verwenden kann. Das ist die TV Safe Area und der restliche Bereich ist halt das, was ich zeichnen kann, aber wo ich meine Controls nicht platzieren sollte. Was ich jetzt dementsprechend halt auch noch machen kann, ist, wie gerade schon besprochen, diese Menütaste halt zu verwenden, indem ich jetzt halt das Menü hier einfach toggeln kann. Egal auf welchem Element ich mich befinde, kann ich quasi hierüber dieses Hamburger-Menü auf und zu klappen. Gut, das war der Punkt 3.1. Dieser Punkt 3.2 ist aktuell wirklich nicht mehr großartig von Bedeutung. Hier geht es darum, dass man eine Debug-Ausgabe bekommt, welches Element gerade aktiviert wurde. Warum ist das nicht mehr von Bedeutung? Dazu stelle ich jetzt mal hier wieder auf Local Machine um und starte das Ganze jetzt nochmal. Lassen das Ganze auch kompilieren. Und wer sich noch nicht damit beschäftigt hat, hier oben gibt es jetzt dieses neue Debug-Menü quasi, in dem ich dementsprechend solche Informationen mir auch ausgeben kann. Ich habe den Live-Visual-Tree, in dem ich mich wirklich bewegen kann. Das heißt, wenn ich irgendwas bewege, werden da auch die Informationen angezeigt. Ich kann in dieser App direkt mir Selektion anschauen und werde hier auch direkt in dem Live-Visual-Tree halt dahin geführt. Ich kann auch dementsprechend Fokuselemente dann tracken und habe im Prinzip diese Debug-Ausgabe gar nicht mehr nötig. Es ist noch ein Code drin. Wer es also anderweitig mal verwenden möchte, kann es natürlich auch da einfach rauskopieren und sich angucken. Gut, wir überspringen den Punkt also, gehen also direkt zu dem Punkt 3.3. Und damit das Ganze noch ein bisschen besser funktioniert für die Fokusvalidierung, müssen wir noch sicherstellen, dass wenn dieses Hamburger-Menü geschlossen ist, die drei Buttons, die angezeigt werden, nicht mehr als sichtbares Element vorhanden sind. Das Problem ist, wenn diese drei Buttons noch als sichtbares Element vorhanden sind, kann dementsprechend da auch ein Fokus-Input drauf liegen. Und ich wundere mich als Anwender ein wenig, warum, wenn ich nach rechts oder nach links drücke, ich nicht auf das sichtbare Element komme. Liegt dann daran halt, dass diese Buttons halt noch Fokus akzeptieren und dementsprechend dann halt den Fokus auch quasi in den unsichtbaren Bereich lenken. Wir müssen es natürlich auch wieder sichtbar machen, sobald das Hamburger Menü angezeigt wird, und da setzen wir dann einfach den Visibility State wieder auf Visible und haben damit das ganze Verhalten abgefangen. So. Hier gibt es wieder einen Verweis auf die XAML-Datei, das ist die CompareView, und da gibt es halt wieder dieses Is Focus Engagement Enabled, ist also genau das, was ich vorhin schon gezeigt habe bei dieser Liste, dass man dementsprechend halt für einzelne Controls, die viele Untercontrols haben, so ein komplettes Focus Engagement aktivieren kann. Ist in diesem Fall schon im XAML eingetragen, darum brauchen wir uns also nicht großartig zu übernehmen. Hier gibt es dann noch die Styles.xaml. Ist auch wieder nur ein Hinweis auf die im Projekt enthaltene Styles.xaml. Die können wir auch einmal kurz öffnen. Was hier im Prinzip passiert ist, ist einfach, dass vom Microsoft-Team halt ein paar vorgegebene Control-Styles halt existieren, um Applikationen oder Standard-Controls auch ein wenig mehr wie Xbox Controls darzustellen. Also vor allem dieses Hamburger-Menü ist an dieser Stelle halt betroffen, um halt diesen Toggle-Button dementsprechend genauso darzustellen, wie er in fast allen Xbox-Applikationen auch vorhanden ist. Dementsprechend kann man sich da einfach mal durcharbeiten, wie diese Controls halt aufgebaut sind und welche Varianten da verwendet werden. Das war der Punkt 4.1. Weiter geht's mit 5.0. Die Xbox arbeitet regel- oder defaultmäßig in dem Dark Theme. Das heißt, ich habe ja am PC die Möglichkeit, in diesem hell Light Theme oder in dem dunklen Dark Theme zu arbeiten. Für die Xbox kann man sich halt überlegen, den Theme direkt in den Dark Theme umzusetzen. Das heißt, wir kommentieren einfach diesen Code wieder ein. Wenn ich es jetzt ausführe und gleich in diesen 10-Foot-Modus wechsle, sollte dann dementsprechend auch die Applikation dunkel werden. Genau, aktuell ist sie noch hell. Jetzt wechsle ich einfach mal in den 10-Foot-Mode und siehe da, alles wird halt in den dunklen Theme gewandelt. Sieht auf der Xbox einfach ein bisschen besser aus. Es ist relativ unschön, halt auf dem Fernseher so große, grelle Applikationen zu haben. Es wird halt ziemlich viel beleuchtet und da ist einfach der Dark Scene wesentlich angebrachter. Sollte man da also aktivieren. Und was dann halt auch automatisch aktiviert werden sollte, ist dieser, also das überspringen wir jetzt gerade, deswegen gehen wir lieber erstmal auf den Punkt 5.1 ein. Hier gibt es dann die dementsprechende TV Safe Colors XAML. Die wird mitgeliefert bei diesem Projekt und die kann ich quasi auch einfach übernehmen. Das ist einfach eine XAML-Datei, in der ein Resource Dictionary enthalten ist, wo schon relativ viele Systemfarben durch TV Safe Farben ersetzt wurden. Das heißt, ich kann dieses Dictionary laden. Das passiert halt hier auch. Und kann das dann mit dem normalen Resource Dictionary mergen, um daraus halt ein Resource Dictionary zu bekommen. Und so werden dann automatisch nicht sichere TV-Farben oder nicht sichere Farben durch die sicheren TV-Farbvarianten ersetzt. Und ich kann ganz normal diese Systemfarben weiterverwenden, wie beispielsweise System Chrome Alt Lower Color oder halt die verschiedenen anderen Werte. Das wird einfach so eingebunden. Den Code und die Source-Datei kann ich mir dann einfach so in meine eigenen Projekte rüber kopieren und bin damit auf der sicheren Seite, dass die Farbwerte auch auf allen Farbfernsehgeräten dementsprechend so angezeigt werden können. Die nächste Besonderheit, der Punkt 5.2. Die Xbox gibt automatisch audiovisuelles Feedback auch zurück. Das heißt, sobald ich mit dieser App oder auf dieser App mit meinem Controller navigiere, irgendwas bestätige, diesen Engagement-Modus aktiviere oder zurück navigiere, gibt es auch automatisch Geräusche. Und das Ganze kann ich auch hier direkt in meinem Code aktivieren. Da gibt es diesen Element Sound Player und da muss ich einfach nur diesen State dann auf On setzen. Wenn ich das Ganze jetzt hier durchführe, kann ich das Ganze auch so eins zu eins auf meinem Windows-PC testen, ohne dass ich das halt auf die Xbox deployen muss. Gehe hier in den 10-Fuß-Modus und wie man hört, habe ich jetzt hier auch die Xbox-Sounds. Die sind also ganz normal automatisch in der UWP-API enthalten. Ich muss sie nicht als Sounddateien extra mit einfügen oder sonst irgendwas. Das ist also alles schon mit im Framework enthalten und ich kann es einfach so benutzen. Und im Prinzip waren das jetzt auch schon alle Änderungen, die durchgeführt werden mussten, um diese Applikation wirklich sauber für die Xbox laufen zu lassen. Und wir schieben das Ganze jetzt auch nochmal mit allen Änderungen auf die Xbox und gucken uns das Ganze jetzt nochmal im Vergleich an. So, das sollte jetzt hier laufen. Es wird gestartet. Und im Prinzip sieht das jetzt wirklich absolut aus wie für die Xbox designt und ist halt auch genauso verwendbar. Ich habe sämtliche Tasten, die ich so verwenden kann. Ich kann wirklich halt sämtliche Varianten durchspielen und habe eine App, die wirklich aussieht wie für die Xbox entwickelt und die auch auf einem Fernseher wirklich gut wirkt. Im Vergleich dazu, wobei das jetzt auch ein guter Zeitpunkt, vielleicht ich beende jetzt auch einfach mal dieses Streaming, damit man es mal Side by Side machen kann. Ich starte jetzt hier diesen Xbox Dev Mode Companion. Im Prinzip dieselbe Art und Weise wie das Xbox Streaming, nur mit dem Vorteil, dass ich hier das Fenster halt auch ein bisschen kleiner machen kann und es wird dann einfach skaliert. Und starte jetzt hier nochmal die Presidents App auch auf meinem PC. Und kann das jetzt einfach mal miteinander vergleichen. Dementsprechend sieht wirklich auf dem Desktop noch wirklich aus wie eine ganz normale Desktop-App. Lässt sich auch bedienen wie eine Desktop-App und habe auf der Xbox halt die Möglichkeit, das Ganze halt sauber über meinen Xbox-Controller zu steuern und habe auch dementsprechend diese komplette Soundausgabe. Das ist also wirklich mit wenigen Schritten relativ schnell erreichbar. Es gibt natürlich noch viel mehr zu beachten, was man halt je nachdem, wie die Applikation aussieht, halt beachten muss und dann auch umsetzen muss. Aber ich sag mal, für den ersten Überblick, was man ändern muss, ist das, finde ich, ein ziemlich gutes Beispiel. Deswegen habe ich das auch hier einfach mal aufgeführt. Gut, damit sind wir im Prinzip schon fast am Ende. Ich habe noch mal ein paar Ressourcen im Internet aufgelistet. Das Wichtigste ist eigentlich das, was ich gerade schon erwähnt habe, dieses Design for TV. Da gehen wir auch jetzt einfach mal eben einmal drauf. Das ist in der MSDN-Seite, ist quasi eine Übersetzung des englischen Contents, aber ziemlich gut überarbeitet und wird auch im Prinzip auf dem Laufenden gehalten. Es gibt relativ viele Unterbereiche. Hier kann man sich das einfach mal anschauen, welche Hilfestellung Microsoft an der Stelle gibt und welche Erfahrungen Microsoft halt auch gesammelt hat, wie man halt sein Design eventuell anpassen kann, was man alles machen sollte und was es halt alles für Möglichkeiten überhaupt gibt. Hier sind nochmal viele Sachen zu den Farben und auch zu den Sounds halt aufgeschrieben. Die Gamepad-Navigation wird nochmal erklärt, die Hardware-Tasten. Hier ist auch nochmal eine Übersichtstabelle, welche Funktionen auf welchem Gerät verfügbar sind, was die Tasten angeht. Das heißt, hier gibt es ein paar Controls, die nur auf der Fernbedienung da sind, zum Beispiel die OneDrive-Taste oder die Lautstärke-Tasten. Und es gibt auch Controls, die nur auf dem Gamepad vorhanden sind. Das muss ich dementsprechend alles abfangen. Hier gibt es dann nochmal die Tastenunterstützung, wenn ich das in meine eigenen Applikationen integrieren möchte. Quasi Bild auf Bild ab für linker, rechter Trigger. Das sind so die Standardsachen, die ich dann halt quasi mappen muss. Die XY-Fokus-Navigation wird nochmal erklärt. Das ganze Debugging. Im Prinzip genau das Beispiel, was ich vorhin hatte, wird auch nochmal da verwendet. Da wird halt wirklich viel auf solche Elemente nochmal eingegangen. Und da gibt es garantiert noch ganz viele Ideen, die man sich daraus ziehen kann, wie man Probleme umgehen kann oder wie man vielleicht sein Design auch so abändern kann, dass diese Probleme gar nicht erst auftreten. Im Prinzip ist das nur eine Unterdokumentation unter der Gesamtdokumentation für die Xbox-Entwicklung. Weil die aber so wichtig ist, habe ich die nochmal einzeln aufgeführt. Das heißt, hier gibt es im Prinzip ein komplettes Kapitel OWP-Apps auf der Xbox One. Und vor allem geht es hier auch nicht nur um das Entwickeln von Apps, sondern auch um das Entwickeln von Spielen. Sei es jetzt mit ganz normal Visual Studio XAML oder auch in der Verbindung mit Unity beispielsweise. Jeder kann jetzt also seine Konsole als Entwicklungskonsole freischalten. Beachten muss man allerdings an dieser Stelle, dass man, wenn man den Store für die Xbox verwenden möchte, nur Applikationen einstellen kann. Das hat jetzt gar nichts damit zu tun, mit welchem Framework oder Tools das gemacht wurde, sondern dadurch, dass sich Spiele, dass, oder man auf der Xbox selber keine Spiele einstellen kann. Man kann Spiele nur dann einstellen, wenn man an diesem ID at Xbox-Programm teilnimmt. Wenn man jetzt also eine gute Idee hat, kann man natürlich schon mal loslegen auf der Xbox und dementsprechend entwickeln und das alles dafür vorbereiten, muss sich parallel aber darum kümmern, dass man sein Spiel in dieses ID at Xbox-Programm unterbringt und da dementsprechend den Prozess folgt. Ich habe es selber noch nicht gemacht, der scheint aber relativ langwierig zu sein. Man muss halt seine Idee einreichen, hat dann noch Feedback-Runden und so weiter und muss halt auch was relativ Cooles vorzeigen können ab einem gewissen Zeitpunkt, um dann halt da ausgewählt zu werden, um sein Spiel für die Xbox veröffentlichen zu dürfen. Wie gesagt, hier gibt es relativ viele Informationen und Unterkapitel. Das ist also wirklich umfangreich. Die Tools werden erklärt, wie der Entwicklermodus aktiviert werden kann, bekannte Probleme, alles halt erwähnt. Viele Beispiele und auch welche Punkte es beim Portieren zu beachten gibt. So, der nächste Punkt ist ein Channel 9 Link und zwar auf das Xbox App Dev Event. Da sind sämtliche Videos zu diesem App Dev Event direkt verlinkt. Ich habe nochmal einen zweiten Link zu diesem Event, aber der Nachteil ist, dass die Embedded Videos leider nicht in Fullscreen abgespielt werden können. Deswegen habe ich einfach mal auch das Channel 9 direkt verlinkt. Das heißt, es gab neulich ein englischsprachiges Event dazu, wo mehrere Videos präsentiert wurden, um das ganze Thema Xbox-Entwicklung halt anzugehen. Es gab erstmal so ein Kick-Off-Video, wo erzählt wurde, was überhaupt passiert. Dann, wie man überhaupt loslegt, also wie der Developer-Modus aktiviert werden kann. Im Prinzip das, was ich heute auch gezeigt habe, halt vielleicht noch mal ein kleines bisschen umfangreicher und länger. Gab dann halt was zum Thema XAML-Apps. Was ich jetzt komplett außen vor gelassen habe, ist zum Beispiel das Thema Web-Apps. Ist aber auch möglich. Ich kann also ganz normal HTML5 JavaScript-Applikationen halt in UWP verpacken und die dementsprechend auch auf der Xbox nutzen. Es gibt nochmal ein großes Thema Design und vor allem, welche Besonderheiten auch im Store nachher liegen. Gerade das Thema Store ist natürlich immer recht umfangreich und kompliziert. Da gibt es viele Richtlinien, gerade auch wenn ich in den internationalen Bereich gehe, gibt es halt Besonderheiten, die man da halt immer beachten muss. Kann man sich also durchaus auch nochmal alles angucken. Hier ist dann nochmal der Link zu dem Gitter-Projekt. Was ganz interessant ist, also hier gibt es unter diesem Master Tree gibt es dann diese Presidents-Demo, aber hier weiter unten verlinkt sind auch nochmal ein paar andere Demos, die durchaus sehr interessant sind. Hier vor allem besonders interessant finde ich diese Atmosphere-Applikation. Da gibt es den Link zu dem Code. Das heißt, ich kann hier einfach quasi den Branch umschalten und bin in dem anderen Code. Und es gibt nochmal einen detaillierten Blog-Eintrag dazu, weil das Ganze ist eine Applikation, die nicht rein mit XAML entwickelt wurde, sondern mit Unity. Ich habe mir das Ganze auch mal runtergeladen. Kann das kurz auch mal starten. Als erstes starte ich dafür Unity. Das ist die 2D-3D-Entwicklungsumgebung, um halt Spiele erstellen zu können. Lade jetzt hier einfach mal dieses Atmosphere-Projekt und kann mir das jetzt Ganze jetzt mal angucken. Also ich habe hier einen grafischen Designer, um Szenen vorzubereiten, kann das Ganze dann mit Skripten versehen. Wenn ich mir das jetzt hier mal angucke, ich starte jetzt mal diese Szene einfach. Habe hier wirklich mehrere Kugeln, in denen halt wirklich Animationen passieren. Wenn ich da aber mal reinschaue, und das wirklich auch komplette 3D-Objekte. Also ich kann das Ganze hier auch mal ein bisschen auseinanderklamüsern, habe hier wirklich 3D-Objekte. Durch die Gegend schieben kann und umplatzieren kann. Und das ist wirklich eine schöne Sache, um halt mit solchen Tools dann halt auch zu arbeiten. Und was ich hier drin habe, ist halt ein sogenannter Windows Store Exporter. Das heißt, ich kann diese Szene oder dieses Spiel oder diese Applikation, die ich damit erstellt habe, 3D-Szenen, wie auch immer man dazu sagen möchte, quasi kompilieren und exportieren lassen und daraus ein Visual Studio Projekt erstellen lassen. Ja, ich habe es hier noch offen. Das ist dann das Ergebnis, was dabei rauskommt. Ich habe also eine Mainpage, in der dann ein sogenanntes DirectX Web Panel verwendet wird. Das heißt, ich habe eine Layer-Schicht dazwischen, wo mir der 3D-Content über DirectX reingerendert wird und kann darüber nochmal meine XAML-Elemente legen. Wenn ich das Ganze jetzt starte, das dauert vielleicht ein bisschen. Für solche 3D-Tools braucht man natürlich ein bisschen leistungsstärkere Rechner. Habe ich hier jetzt wirklich eine richtig schöne grafische Anzeige für, also das soll eine Wetter-App sein, für das heutige Wetter oder für das jetzige Wetter. Für heute insgesamt habe ich hier so ein paar Informationen und jetzt kann ich auch auf die 5-Tages-Ansicht gehen und habe hier wirklich richtig schön designte, animierte 3D-Objekte, mit denen ich dann agieren kann. Das heißt, mit diesen 2D, 3D Game Tools kann ich natürlich auch ganz normale Apps bauen und das sind wirklich für manche Bereiche wahrscheinlich sehr schöne Sachen, die ich da verwenden kann. Wollte ich auf jeden Fall mal gezeigt haben. Wie gesagt, da gibt es ein komplettes Sample zu. Und Code-Erklärungen sind dann im Blog enthalten, wo man sich dann halt auch mal einarbeiten kann. Und hier nochmal dann der Link auf diese eigentliche oder auf dieses eigentliche Event, wo diese Sample und auch die Channel 9-Videos herkommen. Dieses Event oder diese Eventseite wird immer noch weiter gepflegt. Es kommen immer noch ein paar neue Sachen hinzu, die dann hier unten halt in den Videos oder halt in den zusätzlichen Blog-Serien halt auftauchen. Das heißt, da wird noch weiterer Content produziert werden, halt auch im Detail erklärt, wie ich halt so eine Web-App hosten kann. Background-Audio ist halt auch ein großes Thema, gerade für die Xbox und wie ich halt mit verschiedenen Tools halt arbeiten kann oder was ich halt gestalten muss, um halt wirklich für ein Fernsehgerät halt passend zu entwickeln. Da sind eine Menge Sachen, die man halt lesen kann und sich anschauen kann und die Informationen sollte man dann auch nutzen. Gut, soweit zu den Ressourcen im Web. Damit sind wir dann jetzt wirklich am Ende und ich bedanke mich und hoffe, es hat Ihnen gefallen.